Ich habe der Predigt heute den Titel gegeben, Warten auf bessere Zeiten. Ganz bewusst auch mit Fragezeichen, aber dazu ein bisschen mehr später im Lauf der Predigt. Jule hat es vorher erwähnt, ich war viele Jahre in Ostafrika und habe dort gemerkt, dass Warten eher so ein Problem ist, wo eher wir Deutsche ein bisschen Problem damit haben. Und in diesen 7 Jahren Ostafrika, ich war 7 Jahre in Kenia, wir sind da von einer Evangelisation zur nächsten gereist und wir haben so uns zur Gewohnheit gemacht, vor den Evangelisationen so Entscheidungskarten auszudrucken. Also so eine Entscheidungskarte, das hat dann jeder bekommen, der zu einer Evangelisationsveranstaltung gekommen ist und eine Entscheidung für Jesus getroffen hat. Die durften dann ihren Namen, ihre Adresse, Telefonnummer aufschreiben, sodass wir dann mit den Gemeinden zusammen die frisch zum Glauben gekommenen dann mit in die Gemeinde einladen konnten und dafür sorgen, dass sie auch im Glauben wachsen. Also so vor jeder Evangelisation haben wir diese Karten gedruckt. Und wir waren da im Büro und ich habe unserer Sekretärin, der Winnie, da ein bisschen zugeschaut, wie sie das gemacht hat. Und zwar hat sie immer so auf dem DIN A4-Blatt 3 solche Entscheidungskarten drauf gedruckt. 3 nebeneinander, hat die dann einmal ausgedruckt, ist rübergegangen zur Schneidemaschine und hat es in 3 Teile aufgeteilt. Ganz filigran und ganz genau. Und ich habe gedacht, wow, super Arbeit. Aber so in mir als Deutschen ist das hochgekommen, Mensch, das könnte man auch schneller machen, das könnte man auch effizienter machen. Und ich bin zu ihr her und gesagt, hey Winnie, das ist richtig cool, die sehen richtig gut aus, die Entscheidungskarten, aber wieso machst du denn eigentlich immer so ein Blatt nach dem anderen, nicht mal 20, 30 auf einmal? Du könntest ja den Drucker ein bisschen laufen lassen und dann gleich 20, 30 auf einmal hier durchschneiden, würde doch richtig Zeit sparen, du müsstest nicht so viel warten. Da sagt sie, ja, das wäre eine gute Idee, aber das Problem daran ist, dass die Karten so gestaltet sind, dass ich ganz genau schneiden muss, weil sonst schneide ich in den Text von der einen oder anderen Karte rein oder bei der einen Karte ist noch ein Teil von der anderen drauf. Deshalb muss ich das ganz genau machen und kann nicht 20 auf einmal machen. Da sagt, okay, das macht Sinn, aber du könntest ja die Gestaltung von den Karten ein bisschen ändern. Du könntest es ja so ändern, dass du einfach ein bisschen mehr Platz zum Schneiden hast, so 1-2 Zentimeter, weil dann könntest du 10, 20, 30, vielleicht 50 Karten auf einmal oder Blätter auf einmal schneiden, dann wirst du richtig Zeit sparen. Und dann könntest du, anstatt dass du nur bei dir auf dem kleinen Tintenstrahldrucker druckst, gleichzeitig rübergehen zum Laserdrucker und den auch noch laufen lassen. Und wir haben noch einen Kopierer, den könntest du auch gleich noch in Betrieb nehmen. Dann könntest du auf 3 Maschinen gleichzeitig drucken, das würde alles viel, viel schneller gehen und du könntest gleich immer 100 auf einmal schneiden und du würdest nicht mehr so viel warten und hättest richtig viel Zeit gespart. Und Winnie schaut mich so an und sagt, aber wir haben doch Zeit. Okay, für mich als Deutschen eine ganz neue Erkenntnis. Wir haben doch Zeit. Warten tun wir eigentlich immer dann, wenn wir uns wünschen, dass was besser wird. Also normalerweise sind wir mit irgendeiner momentanen Situation nicht völlig zufrieden und warten, dass was besser wird. Also zumindest, wenn ich hier von Warten rede, meine ich die Art von Warten. Deshalb auch der Titel Warten auf bessere Zeiten. Und ich möchte euch bitten, jetzt die Predigt nicht so auf dem Corona-Ohr zu hören, nach dem Motto, oh, schon wieder so ein paar wohlgemeinte Tipps, wie ich mich in der Corona-Krise verhalten soll. Darum geht es überhaupt nicht. Mich hat das Thema schon vor der Corona-Krise schon länger beschäftigt mich immer noch. Und nicht nur, weil ich irgendwie gern Bücher lese und mir gern theoretische Sachen anschaue, sondern weil ich selber durch eine lange, schwierige Zeit durchgegangen bin und das Ganze mit Gott auch durchgerungen habe und mich viel damit beschäftigt habe. Und mit Warten meine ich hier nicht nur so ein passives Warten, irgendwie so die Zeit totschlagen und einfach aushalten, sondern ich meine auch was Aktives. Viele von uns, wir versuchen was zu unternehmen, wenn uns was nicht passt. Und natürlich tun wir auch dafür beten, dass sich Sachen ändern. Aber wir kennen das alle. Wir haben Anliegen, wir beten dafür und irgendwie anscheinend passiert nichts. Vielleicht kennst du es mehr so von der größeren Dimension, so vielleicht bist du auch einer von denen, die wie ich lange für einen geistlichen Aufbruch in Deutschland gebetet haben, vielleicht ja schon seit Jahrzehnten und denkst, ja, die Erweckung ist immer noch nicht ausgebrochen. Oder du betest für die Politik und denkst, Mensch, es ist immer noch zu rot, zu grün, zu braun, zu gelb, zu lila oder zu bunt oder was auch immer und du denkst, Gott greift irgendwie nicht ein. Oder vielleicht betest du seit vielen Jahren, dass der VfB endlich wieder in die erste Liga aufsteigt und dein Leben wieder einen Sinn bekommt. Oder jetzt eben ganz konkret eben doch für Corona. Du betest dafür, dass der Virus doch einfach von der Welt verschwindet und alle Folgen sich in Luft auflösen. Aber irgendwie zieht sich das Ganze doch länger hin. Du kannst es auch ganz auf der persönlichen Ebene sehen. Vielleicht betest du schon länger dafür, dass deine Kinder wieder zurück zu Jesus kommen, dass das Mobbing am Arbeitsplatz aufhört. Oder eben, dass die Schulen wieder aufmachen, die Kindergärten und du dich darauf verlassen kannst, dass dein Kind wieder jeden Tag in den Kindergarten kann. Oder du fragst, wann kann ich wieder normal reisen, Gemeindefreizeiten planen, Urlaub planen, Geschäftsreisen? Wann wird alles wieder normal? Und du betest dafür und irgendwie scheint Gott nicht so schnell einzugreifen, wie du das gerne hättest. Okay, vielleicht denkst du jetzt auch, okay, Corona habe ich eigentlich gar kein Problem damit, aber der Streit in meiner Familie hört auch seit vielen Jahren nicht auf. Oder du bist krank und denkst, Gott könnte mich doch heilen, aber irgendwie tut er es nicht so schnell, wie ich das gerne hätte. Und ich habe so in dieser Zeit, wo ich mich mit dieser Frage beschäftigt habe, festgestellt, dass Gott gar nicht so das große Problem hat mit Warten, wie wir das haben. Wenn wir das Leben von Jesus anschauen, war ich schon sehr überrascht, dass Gott ganz lange gewartet hat. Das Volk Israel, das wartet seit Jahrhunderten auf den Messias, dass er endlich was tut und endlich das Volk Israel von den Römern befreit. Und erstmal wartet Gott ein paar hundert Jahre, bis er Jesus auf die Erde schickt. Und dann ist Jesus endlich da und macht 30 Jahre lang gar nichts. 30 Jahre lang lebt er ein normales Leben, er heilt niemand und er hilft niemand. 3 Jahrzehnte lang. Und da denke ich mir, Mensch, das hätte doch viel schneller passieren können. Er hätte doch einfach so als 30-Jähriger sofort auf der Erde erscheinen können, fertig ausgewachsener Mann. Warum das Ganze mit Schwangerschaft und Geburtswehen und Windeln und all dem Kram? Hätten wir das nicht viel schneller erledigen können, das Problem? Oder er hätte einfach 3 Jahre lang lehren können, dann ins Kreuz gehen? Und überhaupt hätte er nicht ein paar hundert Jahre früher kommen können? Ist das nicht alles Zeitverschwendung? Und ich habe so das Gefühl bekommen beim Bibellesen, dass Gott alle Zeit der Welt hat. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und ich werde jetzt nicht heute versuchen, die Frage zu beantworten, warum Gott nicht so schnell eingreift oder oft nicht so schnell eingreift, wie wir das gerne hätten und auch Leid darin zulässt. Aber ich möchte mit euch ein bisschen drüber reden, wie gehe ich denn ganz praktisch mit der Situation um, wo ich lange warten muss und wo ich mir eine Veränderung wünsche. Weil oft hilft es gar nicht wirklich weiter, das Warum zu verstehen. Ich rede ja als Evangelist viel mit Menschen über den Glauben, über Jesus und ganz, ganz oft kommt die Frage auf, wie kann ein guter Gott so viel Leid zulassen? Klammer auf, wenn es ihn überhaupt gibt. Klammer zu. Und dann erzähle ich gern eine Geschichte. Und sag, stell dir mal vor, so ein kleines Kind, das fährt zu einem wunderschönen Frühlingsmorgen mit seinem Dreirad über die Straße. Und plötzlich wird das Kind von einem LKW erfasst und fliegt meterweit durch die Luft und landet auf dem Asphalt. Und jetzt gehe ich zu dem Kind hin und sage ihm, weißt du was, ich kann dir erklären, warum du den Unfall hattest. Punkt Nummer 1, der LKW-Fahrer hat leider die Straßenverkehrsordnung ignoriert. Laut § 3 der StVO Absatz 2a hätte der Fahrer seine Geschwindigkeit reduzieren müssen, wenn er irgendwo ein Kind sieht. Aber sein Bremsweg war viel zu lang. Zweitens, darüber hinaus hat er § 24a der StVO ignoriert. Er war betrunken am Steuer und dadurch war seine Reaktionszeit verlängert. Die Ehe des Fahrers ist in einer tiefen Krise, sein Sohn hat Krebs und so hat er seine tiefen Not zur Flasche gegriffen, weil er einfach nicht wusste, wie er mit dem ganzen Schmerz umgehen soll. Und Punkt Nummer 3, überhaupt, du bist doch eigentlich selbst schuld. Als Kind hättest du niemals mit deinem Dreirad auf die Straße fahren dürfen. Deshalb bist du nun in dieser Lage. Die Frage ist, hilft das dem Kind? Hilft das überhaupt irgendjemand? Es hilft dem Kind, wenn ich einen Arzt rufe, wenn ich die Eltern hole. Also Erklärungen so über die Ursache helfen uns oft nicht weiter. Wir müssen eher wissen, wie gehe ich denn praktisch damit um? Was tue ich ganz praktisch? Die Frage ist also, wie gehen wir um mit solchen Wartezeiten, mit der Zeit, wenn wir auf bessere Zeiten warten? Und bevor ich mit euch ein bisschen das durchdenken möchte, möchte ich noch eine Frage davor einbauen. Nämlich die Frage, was ist eigentlich das Ziel in unserem Leben? Wenn du dich entschlossen hast, Jesus nachzufolgen, dann hat sich ja auch die Zielrichtung von unserem ganzen Leben verändert und wir folgen nicht mehr den gleichen Zielen wie unsere Gesellschaft. Und aus der Frage leitet sich auch ein bisschen ab, wie gehe ich mit schwierigen Zeiten um? Wir wissen als Nachfolger von Jesus, das Allerwichtigste in unserem Leben ist die Beziehung zu Gott, ist die Beziehung zu Jesus Christus. Dazu hat uns Gott geschaffen und nicht eben nur für Reichtum, Geld oder einfach ein bisschen Spaß, sondern für eine Beziehung mit Gott. Das Ziel in unserem Leben ist eine Beziehung zu Jesus Christus zu wachsen, ist ihn mehr und mehr zu kennen, Jesus ähnlicher zu werden, Gott mehr zu lieben und ein Leben zu führen, das Gott ehrt. Und natürlich, okay, wir sollen uns nicht irgendwie nur um uns selber drehen, natürlich sollen wir auch Frucht bringen. Selbstverständlich wollen wir auch was bewegen in der Welt und wir wollen Gottes Königreich bauen. Und so mein Herzensanliegen als Evangelist ist es natürlich auch, dass Menschen Jesus kennenlernen, ihm nachfolgen. Und die Grundlage für all das ist die Verbundenheit und die Beziehung zu Jesus. Jesus selber hat gesagt in Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15, Vers 5. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn die Beziehung zu Gott stimmt, dann entsteht ganz automatisch Frucht. Und wenn wir das Ziel vor Augen haben, nämlich unsere Beziehung zu Jesus zu vertiefen, dann darf sich auch unser Umgang mit schwierigen Zeiten verändern. Dann dürfen wir auch anders darauf reagieren, wenn mal Sachen schwierig laufen. Und wie das aussieht, möchte ich jetzt mit euch zusammen ein paar Gedankengänge einfach mal anschauen. Und die Grundvoraussetzung dafür ist Lernbereitschaft. Ein kleiner Exkurs, ich bin seit 22 Jahren in der pfingstlich-charismatischen Bewegung. Und wir Pfingstler, wir sind hier in einer Pfingstgemeinde, oder sehr pfingstlich-charismatisch ausgerichteten Gemeinde. Wir Pfingstler, wir haben eine große Stärke. Zum einen, wir nehmen Missstände nicht so einfach hin. Wir geben uns nicht damit zufrieden, wenn wir leiden und wenn es uns schlecht geht. Und da sind wir aktiv und wir beten, wir fasten, wir proklamieren, betreiben vielleicht geistliche Kampfführung und setzen dafür ein, dass Gottes Wille geschieht. Und ich liebe das und ich bin dabei begeistert davon, Sachen nicht einfach hinzunehmen, sondern mit Gott voranzugehen. Und das ist genial. Und ich glaube auch, dass Gott so auch die Pfingstbewegung vielleicht auch deshalb mit so wachsen lässt und mitgebraucht. Aber ich glaube auch in dieser Stärke, die wir haben, liegt eine gewisse Schwäche. Die Schwäche ist manchmal, dass wir fast wie verbissen sind, was zu verändern. Dass wir schon fast verkrampft sind, das Problem wegzubeten und schwierige Umstände hinter uns zu lassen, dass wir gar nicht erkennen, dass vielleicht in der Situation selbst, dass wir selber auch was lernen könnten. Und versteht mich jetzt bitte nicht falsch, ich sage nicht, Gott schickt das Leid, um uns zu erziehen. Ich behaupte auch nicht, dass Gott Krankheit schickt, damit wir was lernen. Aber ich bin in der festen Überzeugung, dass Gott groß genug ist, dass er sogar schlechte Umstände gebrauchen kann, dass wir im Glauben weiterkommen. Vielleicht können wir in Zeiten, solche schwierige Zeiten, auch nutzen, dass Gott uns verändern kann und dass wir ihm näher kommen können. Du könntest Gott ganz einfach mal fragen, Gott, gibt es etwas, das ich hier in dieser Situation lernen kann? Was kann ich tun, um im Glauben zu wachsen und dir näher zu kommen? Und das ganz ehrlich zu machen, auch ehrlich mit der Situation umzugehen. Nicht irgendwie alles schönreden, sondern zu sich selber, zu anderen und zu Gott ehrlich zu sein. David hat es ganz deutlich gemacht in den Psalmen immer wieder. So ein Beispiel ist Psalm 69, da sagt David, ich bin müde vom Rufen, meine Kehle ist heiser. Mir versagen die Augen, während ich warte auf meinen Gott. Er hat nicht gesagt, oh, ist alles schön und vielleicht wäre es doch nett, wenn Gott ein bisschen was tun würde und eigentlich geht's mir gut. Nee, er hat seine Gefühle nicht unterdrückt, er hat nichts schön geredet und er hat nicht so getan, als ob alles in Ordnung wäre. Er war ganz ehrlich. Wir dürfen ehrlich sein, wie es uns geht, aber auch ehrlich über unseren Zustand. Wir sind bedürftig, wir sind unvollkommen. Paulus schreibt dazu im Philipperbrief, ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin und das Ziel erreicht habe. Und ich glaube, Paulus ist für viele von uns ein großes Vorbild. Und wenn sogar er schreibt, er ist noch nicht vollkommen, dann hat jeder von uns selber auch noch einen Lernbedarf und Möglichkeiten voranzukommen. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir noch was lernen müssen und dass Jesus uns verändern möchte. Wir alle haben noch ziemlich viel zu lernen. Und oft hat es was mit inneren Prozessen zu tun, Und es braucht auch Zeit und die Zeit darfst du dir auch lassen. Ich könnte an der Stelle sagen, warte auf dich selbst. Sei gnädig mit dir selber. Ich könnte jetzt ganz viele Beispiele nennen, was Gott so alles tut. Aber das Wichtigste ist, dass wenn du in so einer Situation drin bist, dass es im Gebet, im Hören auf Gott, im Dialog mit Gott geschieht. Dass du nicht irgendwas lernst, was andere mal in schwierigen Zeiten gelernt haben, sondern dass du auf Gott hörst und fragst, was kann ich denn jetzt ganz konkret lernen? Aber ein paar Beispiele möchte ich mitgeben, was auch mich stark beschäftigt hat. Zum Beispiel habe ich gemerkt, dass es in einfachen Zeiten ist es total leicht zu sagen, Mensch, ich vertraue auf Gott und Gott versorgt mich. Ja, das ist gut, aber wie geht's dir, wenn mal zum Beispiel dein Job plötzlich weg ist? Dann merkst du vielleicht so im Rückblick, ja, vielleicht habe ich dem Arbeitgeber mehr vertraut als Gott. Oder wenn du mal krank bist, dann denkst du vielleicht im Rückblick auch, ja, ich habe eigentlich mehr auf meine körperliche Stärke oder auf meine Leistung vertraut oder vielleicht sogar auf das deutsche Sozialsystem als auf Gott, das mich dann versorgt. Und schwierige Zeiten können uns zeigen, wie tief unsere Beziehung und unser Vertrauen zu Gott wirklich ist. Und es zeigt uns einfach ganz ehrlich, dass wir noch auf dem Weg sind. Und das ist jetzt für Gott nicht schlimm, das ist nicht der Riesenschock für Gott, wenn du sowas feststellst. Er hat es davor auch schon gewusst und er hat kein Riesenproblem damit. Er weiß, dass wir auf dem Weg sind. Er weiß, wie es mit deinem Herzen aussieht. Wir dürfen lernen, Gott mehr zu vertrauen als auf alles andere. In vielen Situationen scheint auch irgendwann das Kämpfen aussichtslos. Da dürfen wir dann lernen, loszulassen. Vielleicht haben einige von euch die Geschichte von Nik Vujicic gehört. Nik Vujicic, er ist selber ohne Arme und ohne Beine auf die Welt gekommen. Wir sehen hier ein Bild von ihm, wie er in einer Gemeinde predigt. Und als er auf die Welt gekommen ist, in den ersten Jahren seines Lebens, er war verzweifelt mit dieser Situation. Er ist wirklich absolut ans Ende gekommen, war depressiv. Er hat versucht, Selbstmord zu begehen, mehrfach. Und er ist verzweifelt an die Situation, ohne Arme und ohne Beine zu leben. Aber dann hat er eine Begegnung mit Gott gehabt, die ihn rausgeholt hat aus dieser Verzweiflung. Natürlich könnte man sagen, ja, Gott hätte das nicht tun können, so ihm Arme und Beine wachsen lassen. Ja, natürlich könnte er es tun. Aber irgendwie hat er es nicht getan. Vielleicht auch noch nicht. Und Nick hätte jetzt sein ganzes Leben damit verbringen können, zu beten und zu fasten und alles Mögliche zu tun, dass Gott ihm endlich Arme und Beine wachsen lässt. Aber Nick hat sein Schicksal akzeptiert. Und jetzt reist er durch die Welt und hat Millionen von Menschen mit dem Evangelium erreicht. Ihr seht in den ganzen Stadien, wo Zehntausende ihm zuhören, weil sie es kaum fassen können, wie ein Mensch ohne Arme und ohne Beine glücklich ist und zufrieden ist. Und ich glaube, Nick hat sich mehr auf Gott konzentriert, als auf die Heilung, die er von ihm wollte. Er hat gelernt, loszulassen. Auch wir dürfen lernen, loszulassen. Wir dürfen auch deshalb lernen, loszulassen, weil wir die Ewigkeit im Blick haben und weil vieles im Blick auf die Ewigkeit seine Bedeutung verliert. Paulus schreibt in 2. Korinther 4, denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Jetzt kannst du sagen, Paulus hat gut reden. Nee, auch bei ihm war alles nicht zeitlich und leicht, wie das so klingt. Er wurde mehrfach gesteinigt, hat Schiffbruch erlitten, war im Gefängnis und am Schluss wurde er hingerichtet für seinen Glauben. Aber er hat ihm gewusst, dass sogar das im Vergleich zur Ewigkeit absolut nicht ins Gewicht fällt. Und vielleicht helfen uns so schwierige Umstände sogar, dass wir uns mehr auf die Wiederkunft Jesu freuen, weil er alles neu macht, weil es dann auch kein Leid mehr gibt. Wir haben eine Ewigkeit bei Gott vor uns und darauf dürfen und müssen wir uns vorbereiten. Und ich möchte an dem Tag, an dem Jesus wiederkommt, nicht vor einem Fremden stehen. Ich will dann vor meinem besten Freund stehen, vor dem, den ich mein ganzes Leben lang nachgefolgt bin und den ich besser kenne als jeden anderen Mensch. Und an dem Tag wird es mich dann auch nicht mehr interessieren, ob ich einen Tag, eine Woche oder einen Monat länger oder weniger krank war. Wir dürfen lernen, dass im Blick auf die Ewigkeit vieles, sehr, sehr vieles, seine Bedeutung verliert. Ich möchte euch ein paar Fragen zum Nachdenken mitgeben. Sephora wird ein Instrumentallied spielen und ihr dürft einfach diese Fragen mal mitnehmen. Die Frage ist, in welche Situation in deinem Leben wartest du auf Gottes Eingreifen? Und bitte doch Gott in den nächsten Minuten, dass auch er dir zeigt, was kannst du tun, um ihm näher zu kommen.